Ich hoffe, dass ich nachher alles lesen kann, was ich hier habe. Das ist sehr klein. Hätte ich vielleicht auch größer ausdrucken sollen. Aber ich fand den Gottesdienst letzte Woche Sonntag lustig. Also er war gut. Also das mal weg, vorneweg, war gut. Aber ich fand es auch lustig, weil fast alle Bibelverse, die ich heute in der Predigt habe, die waren letzten Sonntag auch schon da. Die hat nämlich Martin Ries in der Leitung gebraucht. In Jesaja 55, 8 und 9 steht, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vor 14 Tagen hatten wir das Vorrecht, hier eine Predigt zu hören von Thorsten Moll über die geöffneten Augen des Herzens. Und als ich in der Vorbereitung war, habe ich einfach gespürt, dass das heute eine Fortsetzung wird und die wird ein bisschen konkreter. Also ob ihr immer noch dankbar seid nach der Predigt, weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Auf alle Fälle habe ich letzte Woche echt schmunzeln müssen. Denn das geht uns oft verloren. Wenn wir das nämlich betrachten, dann stehen wir immer mit unserem Verstand und versuchen, die Dinge zu beurteilen auf der Grundlage unseres Verstandes. Und damit sind wir reichlich begrenzt. Gott ist größer. Gott ist mehr als das, was ich denken kann, als das, was ich tun kann. Und ich möchte das an mehreren Beispielen heute Morgen versuchen, deutlich zu machen, was das eventuell beinhaltet. In Johannes 8, 31, 32 steht, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Gut, dass wir das Wort Gottes haben. Gut, dass wir wissen, was da drin steht. Gut, dass wir wissen, was Wahrheit ist. Ich möchte euch mal einige Wahrheiten aufzählen. Du betest zu wenig. Du liest zu wenig Bibel. Du hast zu wenig Gemeinschaft mit Gott. Machen wir mal weiter. Ich muss nämlich bei jedem mal klicken. Hast zu wenig Gemeinschaft mit anderen aus der Gemeinde. Du hast zu wenig Gemeinschaft mit Nichtgläubigen. Du redest zu wenig über das Wort Gottes. Du hast zu wenig Liebe. Du bist zu wenig gehorsam. Evangelisierst zu wenig. Bringst dich oft zu wenig ein. Gibst zu wenig Hilfe. Kannst nicht sündlos leben. Hast zu wenig Glauben. Hast Angst zu vertrauen. Das alles schreibt uns die Bibel auch. Und wenn ich das so höre, es kann ja sein, dass jetzt einer da ist und sagt, nee, das stimmt nicht. Dann würde ich also das Mikrofon gerne weitergeben, weil ich möchte gerne wissen, wie es geht. Ich kann es nicht. Weil das, was da steht, man könnte die Liste auch noch weiterführen. Zum Beispiel sind wir zu wenig dankbar. Und die Liste lässt sich also noch sehr, sehr viel weiterführen. Wir sind da in guter Gesellschaft. Die Frage ist, ob wir das so zulassen können, dass wir das erkennen. Oder ob wir einfach sagen, nee, also wenn ich jetzt mal mein Leben angucke, dann ist es einfach so, ich muss ja auch noch arbeiten. Und ich muss ja noch dies machen und das machen. Wie soll ich denn da also genug beten? Wie soll ich denn da genug Bibel lesen? Ich mache es mal an einem theoretischen Beispiel deutlich. Selbst wenn du in der Lage wärst, 24 Stunden zu beten, ohne Unterbrechung, dann würdest du immer noch zu wenig in der Bibel lesen. Dann würdest du viele andere Dinge auch nicht tun können. Zum Beispiel die Hilfe könntest du nicht geben, weil du bist ja am Beten. Also selbst, egal wie wir es drehen oder wenden, das ist einfach nicht für uns Menschen machbar. Es ist für dich nicht machbar und es ist für mich nicht machbar. Aber oft ist es so, und den Eindruck habe ich, dass wir in den Gemeinden auf und ab gehen, als wenn das alles nicht wahr wäre, das, was da steht, sondern dass wir alle, es ist alles Taco, alles in Ordnung, alles wunderbar. Wir sind dabei in guter Gesellschaft. Denn Paulus sagt, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Also selbst Paulus gibt hier Dinge zu, die eigentlich, wenn er heute neben uns stehen würde, also es könnte sein, dass, also ich weiß nicht, ob ich das überall so erzählen würde, der schreibt das sogar ins Wort Gottes. Die letzten Predigten, die wir gehört haben, ob von Arne Elsen, von Thorsten Moll, haben letztendlich etwas in sich gehabt, dass sie, entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Wie kann sich denn ein Prediger hinstellen und dich fragen, kennst du Jesus? Also in einer Gemeinde, die also von Bekehrung redet, die für Kranke betet, und dann stellt Thorsten Moll sich hier hin und fragt, kennst du Jesus? Ich habe gedacht, das ist ein ganz schön harter Tobak. Hey, ich habe mich vor 30 Jahren bekehrt, ich bin mit Jesus unterwegs. Und hier sind andere, die auch lange schon mit Jesus unterwegs sind. Ein paar, die weniger Jahre vielleicht mit Jesus unterwegs sind, aber letztendlich mit Jesus unterwegs. Wie kann der sich da hinstellen und fragen, kennst du Jesus? Die Wahrheit ist, du tust nie genug, du bist nicht in der Lage, genug zu tun, denn du kannst nicht genug tun. Das Ergebnis der Predigt soll heute nicht sein, dass ein Appell jetzt da ist. Wie viele Predigten haben wir über Dankbarkeit gehört? Wie viele Predigten haben wir über Gebet gehört? Haben wir deswegen mehr, waren wir deswegen dauerhaft mehr dankbar? Haben wir deswegen mehr gebetet, dauerhaft? Ich kann mich an die Predigt von Rolf erinnern, als er gepredigt hatte am Montagabend, die Gebetsstunde, es waren 15 bis 20 Leute da, und den Montag drauf waren wir wieder zu sechst. Und das hat sich dann fortgesetzt. Also es ist nicht so, dass es hier um irgendeinen Appell geht, dass wir jetzt mehr tun müssen oder mehr machen sollen. Sondern es geht darum, wenn der Herr sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, ob wir dann immer das, was wir vor Augen haben, wirklich richtig interpretieren. Es geht mehr darum zu wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn Jesus bestimmte Dinge ansagt, wenn er eben sagt, wir sollen ohne Unterlass beten. Wie verstehen wir das? Wie können wir das umsetzen? Sind wir in der Lage, das mit unserem Verstand zu erfassen? Oder geht es so, wie Thorsten das gesagt hat, darum, das mit den Augen des Herzens zu sehen? Mir ist immer noch ein Vers, der mir immer noch, Schwierigkeiten, weiß ich nicht, aber der mich doch immer wieder beschäftigt. Wie oft haben wir den Appell gehört, überlege dir, was Jesus für dich getan hat, was tust du für ihn? So wie ich ihn gesagt habe, so vergiss ihn. Du weißt, du tust zu wenig und bist nicht in der Lage, genug zu tun. Einige, und zu denen habe ich auch gehört, treibt dieses Defizit dermaßen an, dass sie über längere Zeit über ihrem Limit laufen. Wenn das zu lange passiert, nennt man das Ergebnis Burnout. Wir versuchen, dieses Defizit zu kompensieren. Der eine, indem er es verdrängt, der andere, indem er noch mehr tut, als er eigentlich tun kann. Und wir sind ja auch verpflichtet, und in der Gemeinde müssen ja bestimmte Dinge vorhanden sein, und deswegen müssen wir sie ja tun. Und vielleicht kommen wir dann auch, wenn wir anfangen, wirklich mit den Augen unseres Herzens zu sehen, davon runter, dass wir alles in der Gemeinde haben müssen, sondern dass wir das, was wir haben, erstmal in Anspruch nehmen und umsetzen und nicht das, was wir nicht haben. Denn letztendlich ist der Herr der Gemeinde Jesus Christus, und er weiß, was wir haben, und er weiß, was wir nicht haben. Und er hat uns so zusammengestellt, wie wir sind, und wir können nur so zusammenkommen mit dem, was wir haben und nicht mit dem, was wir nicht haben. Indem wir nämlich anfangen, das zu tun, was wir nicht haben, versuchen wir etwas zu kompensieren, was wir gar nicht bringen können, und merken, dass es uns unheimlich schwer fällt und dass wir nicht gerade auslaufen können. Die Schwierigkeit liegt in der Akzeptanz dieses Seins, nicht genug zu tun und nicht genug tun zu können. Und jetzt kommt eigentlich der Schluss, nicht der Predigt, sondern der Schluss aus dieser ganzen Geschichte, dass wir uns diesen Defiziten nicht verschließen brauchen. Sie sind da. Und unser Leben bleibt bis zu unserem Lebensende hier auf der Erde in bestimmten Bereichen immer defizitär. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Unser Leben bleibt bis zum Ende defizitär. Und jetzt kommt Jesus und sagt, weißt du, ich habe dich schon geliebt, bevor diese Erde überhaupt geschaffen wurde. Ich habe dich schon gesehen, bevor diese Erde, bevor dieses Universum überhaupt geschaffen wurde. Und weißt du, da warst du noch gar nicht in der Lage, überhaupt nur an eine Sache zu denken, die du tun könntest. Da warst du gar nicht in der Lage, überhaupt über irgendetwas nachzudenken. Du warst noch gar nicht in Existenz. Du warst in dem Moment ein Gedanke Gottes. Wer das mal nachlesen möchte, exemplarisch dafür steht Psalm 139. Er hat dich geliebt und erdacht von Anbeginn der Welt. Er hat den Tag deiner Zeugung und Geburt entgegengefiebert und vor Freude in die Hände geklatscht und gejubelt, als du geboren wurdest. Um dir dann zu zeigen, dass du nicht genug tust und dich permanent zu ermahnen, dich an sein Wort zu halten, und er fordert uns auf, ebenso zu tun. Das kneift, oder? Das passt irgendwie nicht zusammen. Wie kann denn Gott mich schon geliebt haben, bevor ich überhaupt einen Handschlag getan habe? Und dann komme ich auf diese Erde und dann merke ich kann nicht genug, und dann verurteilt er mich dafür. Ja? Ich glaube, das ist es nicht. Nein, er hat dich geliebt, bevor du auch nur im Ansatz in der Lage warst, etwas zu tun. Und das ist der Casus Knactus, wenn es darum geht, dein Leben im Licht Jesu zu betrachten, mit den Augen des Herzens zu sehen. Er liebt dich nicht, weil du etwas tust, sondern weil du bist. Er liebt dich nicht, weil du etwas tust, sondern weil du bist. Er hat dich als Person gewollt. Er hat dich als Ebenbild geschaffen. Wahrheit ist, dass wir alle durch die Bank ohne Ausnahme zu wenig und immer wieder auch das Falsche tun. Wie verhält es sich also mit der Wahrheit und der Freiheit, die wir in Johannes 8, 31 bis 32 gehört haben? Dass die Wahrheit uns frei machen soll. Also mich macht diese Wahrheit nicht frei. Die setzt mich unter Druck, die setzt mich unter Spannung, die sagt mir, du bist nicht gut genug. Aber das steht doch im Wort Gottes. Dazu kommt noch, dass wir in der Gemeinde, also ich sag mal, wir sind ja hier, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Nicht nur wegen der Hautfarbe, sondern auch wegen unserer Prägung und dem, was uns ausmacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn wir doch die Wahl hätten, hätten wir uns dann alle die ausgesucht, die hier sind? Also ich nicht. Ich bin da ehrlich. Seine Freunde sucht man sich doch aus. Ich meine, aber seine Geschwister, die kriegt man. Da hast du keine Chance, wenn neue Leute in die Gemeinde kommen. Ich fand das immer noch so herrlich, als Gerd und Marion damals aufgenommen wurden. Und wenn ihr geglaubt habt, der Vers von Gerd, wenn ihr geglaubt habt, dass eure Gemeinde bisher perfekt war, dann nehmt uns nicht auf, denn wenn wir kommen, dann ist sie es nicht mehr. Wir kommen zusammen und wir sind so unterschiedlich geprägt. Wir haben so viele unterschiedliche Gaben und Aufgaben und Veranlagungen und Prägungen. Und das, was in der Gemeinde passiert, ist, dass wir, wenn wir zusammenkommen, einander verletzen. Auch das wird Gemeinde bis zur Wiederkunft Jesu begleiten. Wir werden einander verletzen und wir werden verletzt. Da können wir machen, was wir wollen. Es ist einfach so. Selbst dann kommt dann jemand und sagt, du hast mich verletzt. Nein, das stimmt nicht. Ich habe das ja so und so gemeint. Ja, aber bitteschön, wenn der andere sich doch verletzt fühlt, dann kannst du nicht einfach sagen, nee, stimmt nicht. Das ist genauso, wenn ich ins Krankenhaus gehe, ich habe mir einen Finger geschnitten. Nö, stimmt nicht, sagt der Arzt. Geh mal wieder nach Hause. Wir können also uns drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn wir uns das wirklich mal vor Augen führen, auch aus dem Neuen Testament, ich glaube, im Petrusbrief steht das drin, dass wir zusammengestellt sind als lebendige Steine. Wir verletzen einander und wir werden verletzt. Das ist und bleibt Fakt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Sehen wir das vor Augen? Jetzt bin ich verletzt worden. Das geht gar nicht. Also da müssen wir jetzt erstmal reden und dann explodiert es. Vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, das mal zu explodieren zu lassen, wenn man danach also wieder zurückkehrt zu dem, was letztendlich in der Schrift steht, dass wir einander annehmen sollen, wie Christus uns angenommen hat und dass wir merken, dass wir es nicht können. Dass wir dann gemeinsam vor den Herrn gehen und sagen, wir bitten um Vergebung und wollen Buße tun und uns wieder zusammenraufen und in seiner Kraft weiter vorangehen. Nicht nur das mit dem Verletzen und mit dem Verletztwerden, sondern wir machen auch viele andere Dinge falsch. Vor allen Dingen in den Augen der anderen. So wird auch das, was ich heute hier sage, natürlich auf der Prägung und der Interpretationslage, wie du das verstehst, wird das beurteilt werden. Das geht gar nicht anders. Und vielleicht bist du mit dem einen oder anderen nicht einverstanden oder einverstanden oder auch nicht. Ich kann es nicht ändern, wie du das verstehst. Und genauso ist es, wenn ich als Zuhörer da sitze und mir Predigten anhöre. Ich verstehe es so, wie ich es verstehe. Und manchmal gefällt es mir, manchmal gefällt es mir nicht, aber das ist nicht der Maßstab. Wir machen Dinge falsch, wir haben Sünde in unserem Leben, wir sind nicht wortgemäß. Das gilt für dich und für mich. Aber wie verhält es sich denn dann mit der Wahrheit? Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit. In der Schrift steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist Wahrheit. Wahrheit ist, dass ich mich nicht an die 10 Gebote halten kann. Wahrheit ist aber, dass wenn der Geist mir das aufschließt und erschließt, dass er mich in alle Wahrheit leiten will. Das heißt, es ist nicht einfach nur so, dass ich das Wort Gottes gelesen habe und dann habe ich die Wahrheit, sondern es bedeutet, dass ich auch Schritte in der Wahrheit gehen kann, um sie zu begreifen, um sie zu erfassen und nicht einfach nur den Buchstaben zu nehmen. Da haben wir noch was aus Johannes 14. Also das ist wirklich lesenswert. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Haha, jetzt kommt hier noch ein neuer Aspekt mit rein. Wahrheit hat was mit Trost zu tun. Denn der Geist der Wahrheit ist auch ein Geist des Trostes. Was kann denn dieser Trost bedeuten? Ich möchte euch noch eins in dem Zusammenhang mitgeben. Der Herr ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. habe diesen Vers jetzt nicht nochmal rausgesucht, er steht zweimal im Korintherbrief drin, im ersten. Es ist alles erlaubt. Es ist alles erlaubt. Weil mir das gerade einfällt, ich habe das nicht aufgeschrieben, das hatte ich eigentlich vorher rausgenommen, aber das ist ein kleiner Exkurs. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, dass wir nicht einfach so alles pauschal über einen Kamm scheren können und dass in der Gegenwart Gottes wirklich Freiheit ist. Es gibt Gemeinden, dazu gehören wir nicht, da ist Rauchen und Alkoholtrinken verboten. Es gibt Gemeinden, da ist das Rauchen erlaubt, aber das Alkoholtrinken verboten. Es gibt Gemeinden, da ist das Alkoholtrinken erlaubt, aber das Rauchen verboten. Und dann gibt es Gemeinden, da ist beides erlaubt. Dazu gehören wir wohl eher. Aber was ist denn jetzt richtig? Wisst ihr, mit diesem Vers, es ist alles erlaubt, aber es dient nicht alles dem Guten. Aber jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wenn es also eine Gemeinde gibt, die das eine verbietet, das andere erlaubt, beides verbietet oder beides erlaubt, dann seid einfach nur in eurer Meinung gewiss. Es ist Freiheit da. Denn jeder steht selbst vor seinem Herrn und muss das beurteilen und sagen und machen, was für ihn richtig und wichtig ist. Und das kann sich von dem, was ich für richtig und wichtig halte, völlig unterscheiden. Und trotzdem liegen wir beide richtig. Das, was wir immer suchen, ist einfach so diesen Kamm, über den man alles scheren kann und wo alles gleich gemacht wird. Und damit werden wir eigentlich verraten und verkauft, weil wir nämlich dann die ganze Individualität, die Gott in uns hineingelegt hat, ad absurdum führen würden. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann brauche ich nicht mehr die Nase zu rümpfen über meinen Bruder oder über meine Schwester. Denn wenn ich im Geist bin, dann ist doch Freiheit. Dann kann ich doch auch den anderen frei lassen und ihm das zugestehen, was er tut und was er macht, weil der Herr wird ihm helfen. Ich komme da nachher nochmal dazu. Es gibt eine wunderbare Sache, denn Gott erzieht nicht durch Strafe. Er ist eben nicht so, wie ich das vorhin einleitend gesagt habe, dass er, als er über dich gejubelt hat, als du geboren wurdest, und dann kommt er und ermahnt dich dein ganzes Leben lang über Dinge, die du falsch machst. Das macht er nicht, sondern er ist da, er liebt dich so, wie du bist, und du darfst jederzeit zu ihm kommen. Und in dem Moment, wo du kommst, freut er sich. Und es ist genauso wie mit dem verlorenen Sohn. Selbst wenn ich irgendetwas in meinem Leben habe und ich habe Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, ich darf jederzeit zu ihm kommen, wie ich bin. Und ich muss nicht erst irgendwelche Sachen erfüllen, damit Jesus mich liebt. Wie verhält es sich denn dann aber mit der Wahrheit? Die Wahrheit macht frei. Wir beten zu wenig, wir lesen zu wenig Bibel, wir haben zu wenig Gemeinschaft, wir beten zu wenig für Kranke. Wie verhält es sich denn dann mit der Wahrheit? Die Wahrheit als Buchstabe, wenn ich das rausnehme aus der Schrift, bestimmte Dinge, die also da stehen und die auch gesetzlich richtig sind, wenn ich die loslöse, dann bin ich verraten und verkauft und folge dem Buchstaben. Wenn ich aber dem Buchstaben folge, dann sagt uns der Römerbrief, dass das den Tod bringt. Heute ist es so, dass viele Menschen anfangen, in die Depression zu marschieren, in verschiedene andere Geschichten hineinmarschieren, selbst in den Gemeinden auf und ab, weil wir teilweise dermaßen unter Druck stehen und dass wir uns auch nicht zugestehen, auch in der Gemeinde über Dinge zu reden, die nicht in Ordnung sind. Es geht nicht darum, jetzt einen Freibrief zu haben, zu ermahnen, sondern ich verstehe das eher, dass wir nicht unbedingt auf das gucken, was falsch läuft, sondern dass wir gucken, welches Potenzial hat denn der andere und was kann er in der Gemeinde, was macht ihm Spaß, was kann er wirklich in die Gemeinde einbringen, und dann kann ich anfangen, ihn zu fördern in dem, was er gut kann. Weil um das Schlechte brauche ich mich nicht zu kümmern, das macht der Herr. Und wenn dann der Herr kommt und vielleicht den Finger auf die eine oder andere Wunde legt und du Hilfe brauchst, dann stehen wir Gewehr bei Fuß und dann können wir gemeinsam das vor Gott bringen und beten. Es gibt einfach Dinge, die kriege ich in meinem Leben nicht gebacken. Und ich brauche Hilfe. Das ist das, warum Jesus uns zusammengestellt hat in der Gemeinde, dass wir einander unterstützen und uns ermutigen und uns fördern, in dem, was wir können und in dem, was Gott noch vielleicht in uns hineinlegen will. Und dass wir in dem Moment, wo Dinge falsch laufen, uns nicht gegenseitig verurteilen und sagen, da hältst du dich nicht ans Wort Gottes, da machst du was falsch, da ist was nicht richtig. Das geht nicht darum, das zu tun, sondern dann einfach zu sehen, dass wir das gemeinsam vor Gott bringen und dass er dann die einzelnen Schritte mit dir geht, wie er sie mit mir geht. Und es ist so, dass ich keinen einzigen Schritt von dir gehen kann. Genauso wenig, wie du nicht in der Lage bist, auch nur einen einzigen Schritt von mir zu gehen. Die Wahrheit isoliert als Wahrheit bringt uns um. Denn der können wir nicht folgen. Und da ist dann der Trost, der Beistand, der Tröster, der uns helfen will, der uns sagt, komm zu Jesus. Er sehnt sich danach, Gemeinschaft mit dir zu haben, dass du loslassen kannst von dem, was du nicht kannst. Und der Herr will mit dir gehen und er will dich trösten, er will dir Beistand sein, damit du nicht immer den Blick auf das Defizit hast, sondern auf das Gute, was Gott in dein Leben schon hineingelegt hat und dass er dir Schritte zeigen kann, wie das verändert werden kann. Und er wird diese Schritte mit dir persönlich gehen. Also ich habe selten Menschen erlebt, die Hurra geschrien haben, wenn man ihnen gesagt hat, das ist falsch in deinem Leben. Erstmal gehen da Jalousien runter und alles, was man sich so vorstellen kann, aber es ist nicht wirklich hilfreich. Und dann sind wir ja nicht nur auf den Beistand und Tröster angewiesen, also der Geist der Wahrheit und dann auch noch Tröster und Beistand, sondern wir haben ja auch noch einen Herrn der Gnade. Und das ist das, was Thorsten Moll vor einem Jahr gepredigt hat, dass Gott nicht durch Strafe und Ermahnung erzieht, sondern durch Gnade. Und nur, wenn das also zusammenspielt, dann habe ich ein Leben, was druckfrei ist. Es ist nicht möglich, ein druckfreies Leben zu haben. In der Spannung dürfen wir sein. Aber wir wissen, dass wir uns so, wenn wir Jesus anvertrauen, dass sich der Druck anfängt abzubauen. Wahrheit, die vor Augen ist, ist der Versuch, dem Buchstaben zu folgen. Da unser Verstand aber begrenzt ist, werden wir es nicht schaffen, das auch nur im Ansatz zu erfassen oder umzusetzen. Wir können das nicht. Dem dürfen wir uns stellen und da ist keiner eine Ausnahme. Und deswegen ist das, was die Bibel eigentlich meint, wenn wir immer nur auf das gucken, was wir wirklich vor Augen haben, so wie Thorsten das auch gesagt hat vor 14 Tagen, dann sehen wir natürlich, was falsch ist. Dann sehen wir die Defizite, dann sehen wir, was nicht in Ordnung ist. Aber es ist letztendlich so, dass es darum geht, mit den Augen des Herzens zu sehen. Weißt du, was Jesus dann sieht, wenn er dich sieht? Du bist vollkommen. Du bist gereinigt. Du bist geheiligt. In seinen Augen bist du in Ordnung. Solange du offen und ehrlich zu ihm kommst und nicht versuchst, das alles zu verschleiern. Du kannst dich selber nur vom Segen abschneiden. Aber letztendlich ist es so, dass Jesus sich immer wieder freut, wenn wir umkehren und zu ihm kommen und sagen, ja Herr, sei mir Sünder gnädig, so wie Paulus das gesagt hat. Und so wie Gott durch Gnade erzieht, beziehungsweise dich umgestalten will, so ist das auch im Römerbrief aufgezeichnet. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Das ist alles das, was er für dich hat. Und er hat noch mehr, noch Liebe, Barmherzigkeit. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet und nicht die Ermahnung und nicht, wenn du hingehst und sagst, das muss anders werden, das muss besser werden, da ist ein Fehler passiert. Es gibt sicherlich Dinge, über die wir reden müssen. Es ist nur die Frage, in welchem Rahmen wir das tun. Ob wir das in einer verurteilenden Haltung tun oder ob wir einfach sagen, wir wollen das einfach mal ansprechen und müssen gucken, wie wir das in Zukunft anders machen. Vergangenheit ist Vergangenheit. Wenn du Vergebung brauchst, wird Vergebung ausgesprochen. Wenn Vertrauen verloren gegangen ist, dann muss Vertrauen erst wieder wachsen. Also nicht einfach, das ist nochmal eine extra Predigt, was Vergeben nicht ist. Aber wenn Vertrauen verloren gegangen ist, dann gilt es, vertrauensbildende Maßnahmen zu ergreifen, damit Vertrauen wieder wachsen kann. Das ist nicht damit getan, in Jesu Namen vergeben und das Vertrauen ist wieder da. Aber es ist Gottes Güte, die dich zur Buße leitet. Und dass wir, ich möchte euch einladen, in eine solche Situation einzutreten. Die Augen des Herzens, die haben wir nicht automatisch und wir können uns auch nicht vornehmen, diese Augen des Herzens jetzt haben zu wollen. Aber es ist, der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also wenn ich jetzt meine Augen sehe, ich sehe das nicht. Die Vollkommenheit, ich sehe nicht, dass alles, was an Gutem da ist, aber der Herr sieht es. Und das ist die Augen des Herzens zu haben, dass wir das erkennen können im Anderen, weil er dich genauso geliebt hat wie mich vor Anbeginn dieser ganzen Welt des Universums. Gott ist durch und durch Liebe. Und das ist das, was es gilt zu erfassen. Und dafür können wir zu ihm kommen. Und ich möchte euch einladen, das auch zu tun, ihm einfach zu sagen, wie es um euer Herz wirklich bestellt ist. Wir brauchen ihm nichts vormachen. Und wenn du nicht weißt, wie dein Herz beschaffen ist, dann kannst du ihm das auch sagen. Er wird dir zeigen und helfen, wie du Schritt für Schritt tiefer und tiefer in die Gemeinschaft mit ihm kommen kannst, um dann einfach Freiheit zu erleben, dass die Wahrheit dich wirklich frei macht und nicht unter Druck setzt. Amen.